Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, es ist der erste Donnerstag im Monat und der Monat ist Mai. Die Themen heute: die Euromedi, Schulsozialarbeit soll abgebaut werden, der 20. Geburtstag der Dortmunder Tafel, die Medienvielfalt in Dortmund und was das Landesmediengesetz damit zu tun haben könnte. Und ein Märchen haben wir noch. Bleiben Sie dran.
In unserer letzten Sendung haben wir ja schon über die zunehmenden Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich gesprochen. Auch heute geht es wieder um dieses Thema. Diesmal betrifft es die Schulsozialarbeit. Vor etwa 2 Jahren hat die Stadt Dortmund es sich zum Ziel gesetzt, an jeder Schule mindestens einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin als Ansprechpartner für Schüler, Lehrer und Eltern einzusetzen. Dies geschieht auf Grundlage des vielgepriesenen Bildungs- und Teilhabegesetzes. Da es sich hier aber um ein sogenanntes Projekt handelt, steht auch diese sinnvolle Sache jetzt auf der Kippe. Das heißt natürlich nicht nur, dass die ersten betroffenen Sozialarbeiter ab Juli, also zum Ende dieses Schuljahres, wieder arbeitslos werden. Einen herben Verlust bedeutet es vor allem für viele unserer Kinder. Denn Hauptaufgabe der Schulsozialarbeit ist ja, bei den unterschiedlichsten Problemen oder Konflikten ansprechbar zu sein, zu vermitteln und hierdurch manche Situation zu entschärfen, bevor sie vielleicht eskaliert. Viele Menschen klagen ja über zunehmende Gewalt und steigenden Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist das Geschrei zwar groß, aber leider zu spät. Deshalb wäre es doch nicht nur viel sinnvoller, sondern auf längere Sicht auch kostengünstiger, die richtigen Weichen schon viel früher zu stellen. Einen entscheidenden Beitrag hierzu würde eine gesicherte, umfassende Schulsozialarbeit leisten können. Deshalb sollten wir uns alle dafür einsetzen, dass Kinder, Eltern und Lehrer hier auch weiterhin Unterstützung und Hilfe finden können. Für eine Weiterführung der Schulsozialarbeit gibt es deshalb zurzeit eine Online-Petition, in der Sie den Erhalt der Schulsozialarbeit unterstützen können. Sie finden diese Petition im Netz unter www.openpetition.de. Oder Sie fragen einfach die Suchmaschine Ihres Vertrauens, Petition Erhalt der Schulsozialarbeit. Auch da kommen Sie auf die dementsprechende Seite. Falls Ihnen das jetzt alles zu schnell ging, Sie wissen, Sie können all unsere Beiträge im Internet hören unter Radio Brennnessel, finden Sie Links zu unseren vergangenen Sendungen. Auch da werden wir die Internetadresse für die Online-Petition nochmal einstellen und bitten Sie, bis zum 9. Mai Ihre Stimme abzugeben. Ja, auch wir als Bürgerfunkerinnen haben natürlich immer wieder mit dem Landesmediengesetz zu tun. Da soll es doch jetzt Novellierungen geben. Petra, weißt du da schon was Neues zu?
Ja, ich habe mir das angeguckt. Also die Regelungen, die 2007 von der Landesregierung eingeführt wurden, die bedeuteten ja massive Verschlechterung für uns, für den Bürgerfunk. Und das will die aktuelle Landesregierung wieder verbessern.
Das ist zumindest schon mal sehr löblich.
Ja, und dazu ist tatsächlich auch die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen, beziehungsweise war die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen gefragt. Es gab nämlich von ungefähr Mitte März bis Mitte April eine sogenannte Online-Konsultation. Da konnte man den Gesetzesentwurf kommentieren und auch die Kommentare anderer sagen, finde ich auch gut oder finde ich nicht so gut. Und das ist jetzt halt 4 Wochen lang gelaufen.
Was wird sich denn da ändern, beziehungsweise im günstigsten Fall natürlich verbessern für alle Bürgerfunkerinnen und Bürgerfunker?
Ja, da darf man gespannt sein, weil der aktuelle Gesetzesentwurf ist jetzt immer noch nicht so wirklich prickelnd nach meinem Eindruck. Also ich habe mich da tatsächlich durchgekämpft. Dieses Landesmediengesetz ist so um die 130 Artikel lang mit vielen, vielen Absätzen. Es wird auch ausgiebig darauf hingewiesen und erwähnt, dass es wichtig ist, dass die Bürger beteiligt werden und Zugang halt zu den Medien, also auch zu den Telemedien nennen die das, also zu Radio, Fernsehen im besten Fall haben, um da im Sinne der Meinungsfreiheit, die ja grundgesetzlich garantiert ist, halt im Sinne der Meinungsfreiheit auch so ihre Meinung kundtun können.
Also Auch in ähnlicher Form, wie wir das hier in unserer Bürgerfunksendung machen.
Genau, der Anspruch wird ganz klar formuliert. Aber ich fürchte, in der Praxis wird es nicht wirklich besser werden, als es jetzt schon ist. Es sei denn, diejenigen, die dann letztendlich das Gesetz beschließen, nehmen die ganzen Kommentare, die es dazu gab, dann auch ernst. Es haben sich tatsächlich auch viele, viele Bürgerfunker an dieser Online-Meinungsumfrage, wie auch immer man das nennen will, beteiligt. Und die meisten wären eigentlich schon heilfroh, wenn sie wieder zu besseren Konditionen, also praktisch zu den Bedingungen Bürgerfunk machen könnten, die 2007 bestanden haben.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, was waren denn das für Bedingungen? Das dürfte den meisten ja nicht so besonders bekannt sein.
Also zunächst einmal gab es doppelt so viel Sendezeit, also nicht nur eine knappe Stunde, wie es jetzt ist, sondern 2 Stunden. Und die Sendezeit war auch ein bisschen eher, nicht wesentlich, eben nicht viel früher. Es war, glaube ich, so um 19 Uhr, ab 19 Uhr meist. Und jetzt können wir ja erst ab 21 Uhr senden. Was zurzeit ja auch eine echte Hürde ist, gerade für Leute, die neu hinzustoßen. Sie müssen ja tatsächlich eine ganze Woche eine Weiterbildung, eine Schulung machen, damit man hier überhaupt ans Mikrofon darf bzw. ausgestrahlt wird. Das ist jetzt irgendwie von wegen Beteiligung und Meinungsfreiheit natürlich ein bisschen absurd, die ganze Geschichte. Kann man nur hoffen, dass das besser wird und vor allem auch, dass die Bürgerfunkerstudios wieder finanziell gefördert werden. Weil was nützt einem das schönste Recht, irgendwie seine Meinung zu sagen, wenn man irgendwie überhaupt gar keine technischen Mittel hat, so irgendeine Sendung produzieren zu können?
Wie finanzieren sich denn diese Bürgerfunkerstudios?
Zurzeit, also bei uns ist hier in Dortmund ist es ja so, dass wir sehr, also ja, eigentlich gibt es nur noch Fördermittel, wenn man jetzt Schüler mit Schülern Projekte macht. Das wird noch von der Landesmedienanstalt gefördert und alles andere ist muss man sehen und wie hier in Dortmund, wir wissen es ja selber, wie mühsam es für den Verein ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten, die Räume. Überhaupt Räume zu haben, ist ja schon eine echte Hürde.
Ja, dann die Technik muss angeschafft, muss gewartet werden, es sind laufende Unterhaltskosten. Das ist nicht einfach. Das heißt, offiziell, die offizielle Lesart ist, selbstverständlich sollen die Menschen unseres Landes ihre freie Meinung in Form von Bürgerfunk äußern können. Aber wenn wir die Hürden so hochlegen, dass sie diese Möglichkeiten dazu nicht haben, dann sind wir doch fein raus, oder?
Ja, also das ist schon sehr frappierend. Also gerade auch Nordrhein-Westfalen hat da ja nochmal eine ganz spezielle Lösung mit dem Bürgerfunk. In anderen Bundesländern ist es ja auch möglich, tatsächlich ein ganzes Radio, ein nicht kommerzielles Radio zu betreiben, was ja in Nordrhein-Westfalen gar nicht möglich ist. Da heißt es, naja, wer Bürger können ja im Bürgerfunk etwas sagen und das sollte dann reichen. Und das Ganze ganz im Gegensatz auch zu den Forderungen der Europäischen Union, wo auch ganz klar gesagt wird, zu fördern, auszubauen, sind die sogenannten Community-Radios, das heißt nicht kommerzielle Privatradios, wo dann auch wirklich jeder Zugang hat. Und das nicht erst nach einer Woche Schulung und gucken, wann denn der im ehrenamtlichen Verein, in den Vereinsräumen überhaupt jemand da ist, sondern wo man dann tatsächlich auch vielleicht zu einer Zeit dann senden kann, wo es Leute hören und nicht abends um 21 Uhr.
Das hat aber jetzt nichts mit dem digitalen Internetradio zu tun.
Nee, das heißt, das Landesmediengesetz will sich auch mal ins Internet einmischen, schreibt dann allerdings, dass man das nicht anmelden muss. Also man darf immerhin im Internet Radio machen.
Das ist ja schon mal was.
Darf da was sagen. Ne? Das lässt die Landesmedienanstalt zu. Ja, aber alles andere, wissen wir ja selber, ist sehr schwierig. Ist übrigens auch ganz, also das ist mir, nachdem ich mich mit diesem Gesetz befasst habe, was mir dabei noch sehr schwer aufgestoßen ist, da machen die Leute ein langes Gesetz, sind ja hochbezahlte Leute, ne, die da viel Geld für kriegen, damit sie da uns regieren und sich Gedanken machen, aber ungefähr, also gefühlt, ich habe es nicht durchgezählt, aber gefühlt in jedem dritten Paragraphen steht dann, Näheres regelt die Landesmedienanstalt. Damit ist der Willkür dann wieder Tür und Tor geöffnet. Denn dann kann die Landesmedienanstalt dann letztendlich dann auch wieder hier und da den Riegel vorschieben, auf dass die Bürger nicht allzu viel sagen können.
Dann bleibt uns als Bürgerfunkerinnen und Bürgerfunker und natürlich auch für unsere Hörer nur zu hoffen, dass sich da jetzt mal Regelungen finden, die wirklich Hand und Fuß haben und den Bürgerfunk dazu befähigen, die Sendungen so ausführlich zu gestalten, dass Sie als Hörer auch was davon haben und auch zu Zeiten was davon haben, wo sie die Möglichkeit haben, sich das anzuhören.
Ja, ich meine, gerade in Dortmund ist es ja total krass. Ne? Es gibt ja hier jetzt quasi nur noch ein Verlagshaus, was hier Radio und Zeitung macht. Ne?
Also ja, just dieses Verlagshaus betreibt natürlich auch den lokalen Radiosender,
ja,
der dann auch durchaus mal beschließen mag, dass unsere Sendung nicht zum...
Genau, wir wissen regulär, ja, wie schnell das geht.
Zum regulären Zeitpunkt ausgestrahlt werden. Ich persönlich komme mir manchmal vor, wie auf einem, weiß ich, außerirdischen Planeten oder irgendwo in der tiefsten Provinz. Wir haben keine Meinungsvielfalt in dem Sinne mehr. Wie du schon sagtest, wir haben
ein klares Monopol.
Wir haben eine Lokalzeitung in Dortmund. Das heißt, wir haben mehrere Tageszeitungen, die aber über den identischen Lokalteil verfügen. Und wirkliche freie Meinungsäußerung gibt es daneben, außer über den Bürgerfunk, kaum noch, sehe ich das.
Ja.
Siehst du das ähnlich?
Ja, ich sehe es genauso. Ja, es gibt faktisch, es gibt den Lensing Verlag und das war's.
Ne? Ja.
Ja, und dann gibt es natürlich noch den Stadtanzeiger. Ja.
Ja, ja. Gut. Den wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, aber dadurch, dass wir jetzt nur noch einen großen Zeitungsverlag haben, sehe ich also die...
Ja, die Sache mit der Meinungsfreiheit, die ist auf alle Fälle...
Ja, die Meinungsfreiheit ist nicht gegeben durch eine große Tageszeitung und dadurch wird auch für mein Empfinden eine Sache wie Bürgerfunk immer wichtiger.
Ja. Ja, vor allem, also ich würde es auch gar nicht mehr Bürgerfunk nennen wollen, sondern ich würde mir schon wirklich ein echtes Radio, ein Vollprogramm, ein Bürgerradio, ein nicht kommerzielles Radio wünschen, wie es in anderen Bundesländern schon seit Jahren gang und gäbe ist. Da wollen wir jetzt von anderen Ländern gar nicht reden. Aber es geht auch hier in fast allen anderen Bundesländern geht das und ist das möglich. Nur Nordrhein-Westfalen meint, die Bürger es auf 2 Stunden Sendezeit pro Tag. Naja, zurzeit sogar nur 1 Stunde, dass das für die freie Meinungsäußerung all der vielen Millionen im bevölkerungsreichsten Bundesland reicht.
Dann wollen wir doch mal hoffen, dass unsere Landesregierung, die uns ja ganz viel versprochen hat, sich auch daran hält und wir dann etwas rosigeren Zeiten entgegensehen können.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, wir warten es ab und werden Sie informieren, sobald wir da mehr zu wissen.
Und wenn wir zur Gründung des Radios aufrufen, des freien Ruhrradios.
Dann hoffen wir, dass Sie sich beteiligen.
Das Ich eines reichen Menschen. Am Anfang war der Säugling, der kleine süße Hosenscheißer. Ein Ich, Fehlanzeige. Das Baby hat wohl das Gefühl, dass es mit allem verbunden ist. Leider bekommt man keine Antwort, wenn man danach fragt. Das Baby kann ja noch nicht sprechen. Aber bevor überhaupt ein Gefühl des Unwohlseins aufkommen könnte, ist Mama schon da. Kein Wunder, Mama fühlt sich nicht nur verbunden, sie war 9 Monate lang tatsächlich mit ihrem Baby verbunden und wenn das nicht ausreicht, helfen endlose Hormone, die in der Mutter freigesetzt werden, um sich mit ihrem Kind verbunden zu fühlen. Der Vater hat leider Pech. Keine 9 Monate Verbundenheit, keine extra Hormone, er sieht das Baby, wie es ist. Zerbrechlich, hilflos, immer hungrig, immer die Hosen voll, immer hyperaktiv. Und doch muss er so tun, als wenn er sich mit dem Baby verbunden fühlte. Sonst gibt's Ärger mit der Mutter. Wenn du nicht nett bist zum Kind, fällt Sex erstmal aus. Also, mein kleiner Hosenscheißer, meine Altersversorgung, herzlich willkommen auf dieser Welt. Irgendwann lassen aber auch bei der Mutter die Verbundenheitshormone nach, und das Baby muss etwas oder etwas mehr nachhelfen. Das Baby macht die ersten Erfahrungen des Zweifelns durch. Wieso reagiert meine Mutti nicht sofort auf mich? Warum muss ich erst losbrüllen? Ich will das gar nicht. Aber ich habe keine andere Wahl. Und irgendwann schaut das Kleinkind in den Spiegel und denkt sich, wer um Himmels Willen ist denn das, der mich da so blöde anguckt? Das bin doch nicht etwa ich. Oh doch, mein Kleiner, die Pickel in dem Spiegelgesicht sind tatsächlich alle deine. Oder ihm fällt ein Spielzeug auf den Fuß. Ich empfinde Schmerz, also bin ich. Oder das Kind macht auf neunmal klug. Ich denke, also muss ich zur Schule. Das Ich ist geboren und mit ihm viele aufregende Entdeckungsreisen. Was kann mein Ich so alles anstellen oder verdrängen? Im Verdrängen ist das kleine Ich besonders gut. Zum Beispiel diese schlimme Aussage, räum endlich dein Zimmer auf. Und wenn dann noch die Zusatzaussage kommt, sonst habe ich dich nicht mehr lieb, kommt die grauenvolle Erkenntnis, das Ich hat Bedürfnisse, die andere nicht haben. Aber da die anderen auch alle Ich sind, können die dich auf einmal nicht mehr lieb haben. So mehr ich bin, so größer die Gefahr, dass ich die Verbindung zu meinem Bezugsmenschen aufs Spiel setze. Mama, hab mich doch wieder lieb. Und das Zimmer wird wieder aufgeräumt. In aller Regel wird es aber beim nächsten Mal wieder vergessen. Und irgendwann beginnt das Ich eine Berufsausbildung bei einer Bank oder Versicherung und merkt, wenn mein Ich aber so stark ist, dass die anderen Ichs auf mich angewiesen sind, kann ich Ich sein, ohne die anderen mir wichtigen Ichs zu verlieren. Und das Ich macht Karriere, wird reich, macht andere Ichs von sich abhängig, alle müssen die Bedürfnisse meines Ichs und meines Körpers erfüllen, wenn sie etwas von meinem Geld abhaben wollen. Ein geiles Gefühl, was sofort süchtig macht. Alle machen, was ich will, und ich gebe ihnen hier meine kleine goldene Uhr oder einen süßen Sportwagen, und wenn sie nicht artig sind, gibt's eben nichts dergleichen. Nur es gibt einen kleinen, bitteren Nachgeschmack. Ist das Geld futsch, ist wahrscheinlich auch der Zuspruch futsch. Geld weg, Liebe weg. Guten Abend.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass Sie immer noch da sind. Und ich begrüße auch die neu hinzugekommenen Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune.
Wir haben die Ausstrahlung unserer Sendung für den 2. Mai, den ersten Donnerstag, geplant, so wie wir das eigentlich schon seit Jahren jeden Monat machen. Das heißt, dass der 1. Mai jetzt gerade vorbei ist. Und normalerweise findet ja am 1. Mai nicht nur die Demo des DGB zum Tag der Arbeit statt, zum Kampftag der Arbeiter und Arbeiterinnen. Nein, es gibt seit einigen Jahren international, also auch in vielen anderen Ländern, auch noch den sogenannten Euro-Mayday, den alternativen 1. Mai. In Dortmund ist mal wieder alles ein bisschen anders, nämlich weil ja hier in Dortmund zum 1. Mai die Rechte eine Demo plante, haben sich die Organisatoren des Dortmunder bzw. des Ruhrgebiets Euro-Mayday überlegt, dass sie lieber am 4. ihren Euro-Mayday auf den 4. Mai, also den nächsten Samstag, übermorgen verschieben. Also, Sie haben also noch die Gelegenheit, den 1. Mai, falls Sie es gestern verpasst haben, am nächsten Samstag nachzufeiern. Dazu jetzt noch den Aufruf des Euro-Mayday Ruhr. Motto des diesjährigen Euro-Mayday ist »Kommt nach vorne«. Der Aufruf »Kommt nach vorne«, weil wir keine Lust haben, für Wohnen und Strom immer mehr Geld auszugeben. Weil wir genug davon haben, von Erwerbsarbeit nicht leben zu können, uns von Behörden drangsalieren zu lassen, gedemütigt und erpresst zu werden. Weil uns ein Bildungssystem zuwider ist, das von den Personalabteilungen der Unternehmen bestimmt wird und bei dem Geld entscheidet, wer wohin kommt. Weil wir kein Europa wollen, in dem das Kürzungsdiktat zum Wohl von wenigen immer mehr Menschen in Armut und Prekarisierung zwingt. Weil wir keine Grenzen wollen, an denen fliehende Menschen auf Verwertbarkeit überprüft werden. Menschen sollen bleiben können, überall. Weil im Kapitalismus Menschen als Ware gelten. Um es kurz zu machen, weil Kapitalismus immer noch scheiße ist. So fängt der Aufruf zum Euromayday Ruhr 2013 an. Weiter geht's im Text. Dagegen wollen wir gemeinsam den Euromayday mit Leben füllen, unsere Vorstellung des Zusammenlebens sichtbar werden lassen und unsere Forderungen und Utopien auf die Straße bringen. Gemeingüter wie Strom, Wasser, Verkehrsmittel und Wohnen, Kultur, Bildung müssen allen zugänglich sein. Wenn die Bürokratie nervt, demokratisieren statt privatisieren. Es ist Zeit, gegen die Privatisierung der Städte Widerstand zu leisten. Die Stadt gehört uns allen. Alle sind willkommen, ob aus den Ländern des Südens, aus Südosteuropa oder Ükarandow. Allerdings, hier macht der Aufruf gleich wieder eine Ausnahme, Sozialschnüffler und Private Security gehen gar nicht. Nazis auf den Mond. Arbeiten und gleichzeitig zum Sozialamt gehen müssen, darf nicht länger sein. Aus Angst vor Erwerbslosigkeit alles hinnehmen, auch Demütigung und Konkurrenz, darf nicht länger sein. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre schon mal was. So lässt sich die Grundlage legen für ein solidarisches Zusammenleben jenseits von Grenzen, für eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Kommt zum Euromayday und bringt eure Ideen, Forderungen und Utopien mit. Das Ganze ist auch nachzulesen, im Internet natürlich, unter http://euromayday.noblogs.org. Das Ganze startet am nächsten Samstag, dem 4. Mai, um 14 Uhr am Westentor, also am U-Turm. Die Parade wird durch die Stadt ziehen und wird am Nordmarkt in der Dortmunder Nordstadt enden. Den Euromayday gibt es ja jetzt im Ruhrgebiet schon zum 4. Mal. Im letzten Jahr war der Euromayday in Bochum, dieses Jahr findet er wieder in Dortmund statt. Insgesamt waren die bisherigen Euromaydays eine recht bunte Parade. Es gab Musikzüge, die Leute waren verkleidet, hatten alle möglichen Transparente dabei halt oder Schilder mit all dem, was sie so beschäftigte und was sie sich so an schönem Leben vorstellen. Also, wer Lust hat, da mitzumachen, kann sich da anschließen. Gerne auch bunt verkleidet, mit viel guter Laune und einmal durch die Nordstadt tanzen. Am Samstag ab 14 Uhr ab Westentor. Wir sehen uns.
Auch heute möchten wir Ihnen gerne mal wieder ein Buch vorstellen. Und zwar heißt es ja in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die Theorie. Aber es gibt jetzt ein Buch mit dem Titel Schamland. Hierin geht es darum, die Würde des Menschen ist unauffindbar. Denn was haben der Genfer See, Castrop Rauxel, ein Sammellager für Asylbewerber in Bayern, eine Suppenküche in Thüringen und ein Sozialkaufhaus an der belgischen Grenze gemeinsam? Es sind Stationen innerhalb der Entstehungsgeschichte des Buches Schamland, die Armut mitten unter uns. Dieses Buch ist am 12. April erschienen. Gekommen sind wir darauf, weil die Tafelbewegung jetzt ihren 20. Geburtstag feiert. Von der Tafel haben Sie ja sicher alle schon mal gehört.
Ja, war ja auch bei uns schon mal Thema, das eine und das andere Mal. Und der Stefan Selke ist Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler und der hat sich das halt in dem Zeitraum von 2009 bis 2012 hat er sich da mit dem Thema Tafel näher beschäftigt und herausgekommen ist dabei dieses Buch Schamland halt.
Gesprochen wird ja, wenn über Tafeln gesprochen wird, immer oder zumeist aus der Perspektive freiwilliger Helfer und vor allem auch der Anbieter von Tafeln. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen, um die es eigentlich geht, nämlich die sogenannten Kunden der Tafel, eigentlich gar keine Stimme haben. Meistens spricht man über sie, aber nicht mit ihnen.
Ja, genau. Und das hat der Stefan Selke, der hat ziemlich schnell gemerkt, dass er da mit Statistiken und so dieser klassischen Wissenschaft nicht so wirklich weiterkommt. Und er hat mit sehr vielen Menschen gesprochen, die halt sogenannte Tafelkunden sind. Und deren Geschichten auch aufgeschrieben, zusammengefasst und praktisch auch den Tafelkunden eine wie man so schön sagt, eine Stimme gegeben. Er war dazu halt im ganzen Land unterwegs, so 3 Jahre lang, also zwischen Castrop-Rauxel und Berlin, München, Cuxhaven. Er war in allen Teilen des Landes war er unterwegs und hat dann mit den Leuten gesprochen und sich auch deren Geschichten erzählen lassen. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute gerne zur Tafel gehen. Also das ist ein klares Fazit, dass die Leute oder viele der Tafelkunden auch so, wenn sie da stehen und auf die Tafel angewiesen sind, so das Gefühl haben, naja, ich bin am Ende meines Lebens und ganz unten und abgestiegen und ich habe versagt.
Und leider werden diese Tafelkunden bei den Tafeln zum Teil auch wirklich so behandelt. Ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe selber vor einigen Jahren mal ehrenamtlich hier in der Dortmunder Tafel ausgeholfen und habe mitbekommen, dass da diese sogenannten Kunden nicht von allen freiwilligen Mitarbeitern, aber doch von einigen deutlich herablassend behandelt wurden. Das heißt, zu diesem Gefühl, ich bin klein, ich habe wenig Geld, ich bin auf diese Mahlzeiten-Nothilfe der Tafel angewiesen, kommt dann noch, dass ich mich dementsprechend da behandeln lassen muss. Es ist doch eigentlich nicht korrekt, denn jemand, der am Boden liegt, auf den sollte man nicht auch noch drauftreten.
Ja, also der Stefan Selke sagt selber dazu, das auf meiner Reise Gesehene und Gehörte machte mich zu einem wütenden Wissenschaftler, der die Öffentlichkeit sucht. Das heißt, er hat jetzt nicht nur das Buch geschrieben, sondern es gibt mittlerweile auch ein Aktionsbündnis, welches unter dem Motto Armgespeis 20 Jahre Tafeln sind genug sich gegründet hat. Ja, das Aktionsbündnis fordert, dass halt der Staat wieder irgendwie die aktive Rolle in Sachen Armutsbekämpfung übernimmt und dass nicht weiterhin hier auf ehrenamtliche und freiwillige Armenverwaltung gesetzt wird. Denn irgendwie, das ist irgendwie, wenn man zur Tafel geht, man hat kein Anrecht darauf. Es gibt ja auch in Dortmund bei weitem nicht für alle Hartz-IV-Empfänger einen Tafelausweis, sondern es ist ein Almosen, was man bekommen kann, aber nicht zwingend bekommt.
Genau, und Almosen sind auch bei aller Freundlichkeit und Nettigkeit nicht gerade sozial. Tafeln sind letztendlich eine wirtschaftliche und politische, aber keine soziale Lösung. Denn sie sind letztendlich nichts anderes als gesellschaftlich arrangierte Bedürftigkeit.
Ich meine, erstmal ist es natürlich eine nette Idee, ne? Denkt man so, naja, das Essen, was noch gut ist, wird nicht weggeschmissen. Die Spender freuen sich natürlich, sie sparen eine Menge Entsorgungskosten und man kann natürlich schon sagen, ja gut, ist klasse, wird nicht weggeschmissen, wird noch gegessen, ist okay. Aber das über die Tafeln zu regeln, ist weder sozial noch nachhaltig.
Richtig, denn die Tafeln, die mögen ein logistisches Erfolgsmodell sein, denn sie schaffen es, Lebensmittel von A nach B zu transportieren und auszugeben. Aber trotz all dieser Bemühungen wird ja wohl konsequent übersehen, dass diese Tafeln eigentlich ein Symbol des sozialen Abstiegs sind. Mhm. Denn auch wenn diejenigen, die da einkaufen, Kunden genannt werden, kommt doch immer wieder die Klage, wir stehen vor der Tafel, aber weil wir eigentlich vor dem Abgrund stehen.
Wie gesagt, es geht keiner gerne hin, sondern es ist die bittere Nötigkeit, ne? Notwendigkeit.
Mhm. Und Tafeln zur Tafel gehen müssen, hat ziemlich bitteren Beigeschmack für die meisten.
Ja. Und vor allem, man hat keinen Anspruch drauf, ne? Also das ist die staatliche Verantwortung dafür, dass hier keiner hungert, friert und so weiter, wird jetzt irgendwie auf diese ehrenamtliche, private Sozial-Almosengeschichte abgeschoben, verlagert, ne? Und Bürgerrechte werden quasi durch personelle Abhängigkeiten irgendwie und durch Willkür ersetzt. Entweder passt mir deine Nase, du oder du bist früh genug, dann hast du einen Tafelausweis. Wenn nicht, hast du halt Pech gehabt. Ich glaube, da war es im Mittelalter noch einfacher mit den Almosen, weil da hatten zumindest alle Reichen noch irgendwie eine feste moralische Verpflichtung, immer fleißig zu spenden, damit sie in den Himmel kommen.
Ich meine, ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass ein Großteil der Lebensmittel, der vielleicht von den meist sehr anspruchsvollen Kunden nicht mehr gekauft wird, durchaus Verwendung finden kann. Nur über dieses Modell der Tafeln kann man durchaus zweigeteilter Meinung sein. Da müsste es andere Mittel und Wege geben, diese Sachen günstig an Leute bringen zu können, die das gerne verwenden möchten. Das fängt schon damit an, dass ich es kurios finde, dass die Leute, die dieses sogenannte Containern betreiben, das heißt abends, nachts heimlich die Müllcontainer der Supermärkte durchwühlen, um noch brauchbare Sachen zu finden, dass die wegen Diebstahl bestraft werden. Ja, es ist von den Supermärkten als Müll entsorgt, und wird dann in dem Moment, wo man es rausnimmt, wo es nicht vernichtet wird, sondern noch benutzt wird, als Diebstahl bestraft. Das ist absurd.
Ja. Ja, es ist vieles so absurd. Ne? Die Tafelbewegung ist da auch ein ganz besonderes Beispiel, finde ich. Also sie schützen sich auch ganz konsequent. Ich meine, es fängt schon damit an, dass McKinsey dieses Tafelkonzept entworfen hat. Das macht's, finde ich, vorm Zug schon verdächtig. Sie lassen sich auch nicht gerne kritisieren. Ne? Sie verbreiten sich expansiv und haben auch quasi das Monopol. Also auf das bloß keiner auf die Idee kommt, sich hier in Dortmund, in Deutschland eine Tafel gründen zu wollen, das geht nicht, weil die haben sich den Begriff als Marke schützen lassen. Und man kann jetzt nicht einfach eine eigene Tafel aufmachen, wenn man das gut findet. Die Idee, Leuten halt die abgelaufenen Sachen aus dem Supermarkt zukommen zu lassen. Da muss man dann schon dem Verband beitreten und sich an deren Regeln halten. Ja, so weit, so schlecht. Aber immerhin, es gibt Widerstand, es gibt zunehmend Kritik, wenn Sie sich dann näher mit beschäftigen möchten.
Dann empfehlen wir Ihnen das Buch Schamland von Stefan Selke, das am 12. April erschienen ist. Und zum Schluss noch einen kleinen Tipp, auch ganz ohne Tafelausweis. Dieses Jahr hat der Dortmunder Zoo Geburtstag. Deshalb gibt es für alle Besucherinnen und Besucher am 25. und 26. Mai dort freien Eintritt. Wenn Sie sich einen schönen Tag machen wollen, mit Ihren Lieben durch den Dortmunder Zoo bummeln, am 25. und 26. Mai geht das ohne Kosten. Viel Spaß!
Das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tipps, Links und Termine finden Sie auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder Sie fragen die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Die Sendung gemacht haben Sonja Dohm, Petra Liebherr, Thomas Schmiester und ich, Evelyn Böhm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Mama,